und suchte nach etwas ganz Besonderem zu kaufen. Und dann kam plötzlich ein Devotee und schaute so rum und fing an zu handeln. Und er sah ein Geschäft mit Schoßtieren, wie sagt man das? Lieblings-Pet-Animals. Was? Plüschtiere.
Aber die sind ja,
ausgestopft. Eine richtige so Liebhabertiere. Was? Schoßhündchen. Ja, mit Schoßhündchen und Schoßvögelchen. Und da sah er etwas, was ihn besonders faszinierte. Einen großen goldenen Käfig. Er ging hin zum Ladenbesitzer und sagte, was kostet der? Der fasziniert mich. Oh, sagte der Ladenbesitzer, da ist ein britischer Kakadu drin, ein sehr rarer Vogel. Und plötzlich kam ein anderer Devotee. Der war der britische Kakadu. Und setzte sich in den imaginären Käfig, der nur mit den Händen herausgedrückt wurde. Kakadu sahst du? Sagte der Mann, ich sehe kein Kakadu. Und schaute er so. Ich nehme aber den Käfig trotzdem mit. Trugen sie beide den Käfig. Es wurde so ausgemacht und der Kakadu ging so mit. Nicht so straßentheatermäßig, wurde abgestellt und der Mann fing an, jeden Tag, so sagte der Indradyumna Maharaj, den Käfig zu putzen. Aber weil er so dumm war, sah er nicht den Vogel drin. Und der Vogel wurde immer magerer. Und immer miserabler. Und dann machte der Kakadu so, kuck, kuck, kuck. Bis plötzlich aus dem Käfig ein aufdringlicher Geruch kam. Er war gestorben. Und dann lag der Kakadu auf der Straße. Der Mann aber sah noch immer nicht, dass er den Kakadu vernachlässigt hatte und nur den goldenen Käfig geputzt hatte. Bis er dann den Ladenbesitzer holte und sagte, du hast mir einen stinkenden Käfig gegeben. Du Narr, sagte der Ladenbesitzer, du hast den Kakadu nicht gespeist. Und so endete dann dieses einfache Straßendrama. Und gab dann die Erklärung, so ist es mit dem modernen Menschen. Er kümmert sich nur um den Käfig der Seele, den Körper. Odeur Cologne und Odeur Paris und Odeur und neue Blusen und neue Platten und neue Häuser und neue Straßen, aber nichts für die Seele. Das ist unsere Zivilisation. Und weil das so gespielt wurde auf der Straße, kratzte sich jeder am Kopf und war erleuchtet. Nicht? So glaube ich, sollten wir das auch machen. Ich bin da sehr begeistert und ich glaube, ihr in Hamburg habt gutes Talent. Nicht? So lebhafte Devotees mit großer innerer Begeisterung. Vielleicht sollte man solche Dinge überlegen. Wir fangen jetzt an mit dem Radha Madhava und dem Singen des Kirtans und dann wollte ich eine kurze Vorlesung geben und aber du, ich sehe, du wolltest noch kurz etwas sagen.
Ist es möglich, die Kali-Yuga aufzuhalten?
Die Kali-Yugafie zu erhalten, meinst du?
Nee, die Kali-Yuga aufzuhalten.
Ist es möglich, die Kali-Yuga aufzuhalten? Das ist ein gutes Thema für unsere Vorlesung. Bewahr dir die Frage auf für nachher, wenn wir den Fragenteil einrichten. Es wird nur möglich sein, wenn man den Heiligen Namen ordentlich verbreitet. Das ist so eine kurze Antwort. Aber der Zug, es geht ganz schön schnell im Augenblick, nicht? Also das merkt man, glaube ich, also als ich jetzt in Hamburg war, dachte ich, ja, also zu meiner Zeit, als ich noch jung war, da waren Diskutiergruppen, standen auf der Straße herum und haben über verschiedene Lebensfragen diskutiert. Das ist alles gar nicht mehr da, das ist nur so hastig und so. Dann waren junge Leute und haben musiziert in einer Ecke. Es war Kommunikation zwischen den Menschen da, aber die sind so, naja, sie brauchen viel Liebe von den Devotees. sonst geht es nicht. Darf ich vielleicht dich bitten, mir die Medanga rüber zu bringen? Du kannst hier. Also ich möchte mich bei euch allen, die mitgekommen sind, sehr bedanken. Es war ein sehr schönes Erlebnis für mich auch. Und ich, aber was ihr fragte, wo hast du denn die Kraft, so lange zu singen? Und da habe ich gesagt, ja, wenn die Devotees so enthusiastisch sind, dann muss man ja. Brauchen noch welche von euch Texte für das Jayarada Madhava? Das kann man da haben. Und Kartels gibt es auch. Gut. Robert und Magdalena, mir fällt gerade noch etwas ein. Könnt ihr so gut sein, ganz kurz noch mit mir hochzukommen? Ich habe noch ein paar Ideen für das Seminar und für die Dias, die ich euch kurz mitteilen möchte. Gut. Text zu einem sehr interessanten Thema. Dominik, darf ich dich bitten, diese roten Bhagavad Gita Spiralbände zu nehmen, Teil 3. Yad,
Yad,
das was?
Das was?
Adityagatam,
Adityagatam,
im Sonnenschein,
im Sonnenschein,
Tejaha,
Teja,
Glanz,
Glanz,
Jagat,
Jagat,
die ganze Welt,
die ganze Welt,
Vasayate,
Vasayate,
erleuchtet,
erleuchtet,
Akilam,
Akilam,
völlig,
völlig,
Yad,
Yad,
das was?
Das was?
Chandramasi,
Chandramasi,
im Mond,
im Mond,
Yad,
Yad,
das was?
Das was?
Cha,
Cha,
auch,
auch,
Agno,
Agno,
im Feuer,
im Feuer,
Tat,
Tat,
das,
das,
Tejaha,
Teja,
Licht,
Licht,
Vidhi,
Vidhi,
verstehe,
verstehe,
Mamakam,
Mamakam,
von mir,
von mir.
Das Licht der Sonne, das die Dunkelheit der ganzen Welt vertreibt, kommt von mir. Auch das Licht des Mondes und das Licht des Feuers kommt von mir. Erläuterung. Unintelligente Menschen können nicht verstehen, wie alles vor sich geht. Man kann jedoch beginnen, im Wissen Fortschritt zu machen, wenn man versteht, was der Herr hier erklärt. Jeder sieht die Sonne, den Mond, das Feuer und die Elektrizität. Man sollte einfach versuchen zu verstehen, dass das Licht der Sonne, das Licht des Mondes, wie auch das Licht der Elektrizität oder des Feuers von der höchsten Persönlichkeit Gottes kommen. Eine solche Lebenseinstellung, die den Beginn des Krishna-Bewusstseins bildet, stellt einen beträchtlichen Fortschritt für die bedingte Seele in der materiellen Welt dar. Die Lebewesen sind dem Wesen nach Teile des höchsten Herrn und er gibt ihnen hiermit den Hinweis, wie sie nach Hause zu Gott zurückkehren können. Aus diesem Vers geht hervor, dass die Sonne das gesamte Sonnensystem erleuchtet. Es gibt verschiedene Universen und Sonnensysteme und es gibt auch verschiedene Sonnen, Monde und Planeten. Doch in jedem Universum gibt es nur eine Sonne. Nach Aussage der Bhagavad Gita, 10.21, gehört der Mond zu den Sternen Nakshatranam Ahangshashi. Das Sonnenlicht hat seinen Ursprung in der spirituellen Ausstrahlung des höchsten Herrn, die sich im spirituellen Himmel ausbreitet. Mit dem Sonnenaufgang beginnen die Tätigkeiten der Menschen. Sie entfachen Feuer, um ihr Essen zuzubereiten. Sie entfachen Feuer in ihren Fabriken und so weiter. So viele Dinge geschehen mit Hilfe des Feuers. Deshalb sind der Sonnenaufgang, das Feuer und das Mondlicht den Lebewesen so angenehm. Ohne ihre Hilfe kann kein Lebewesen leben. Wenn jemand also versteht, dass das Licht und die Ausstrahlung der Sonne, des Mondes und des Feuers von der höchsten Persönlichkeit Gottes Krishna ausgehen, wird sein Krishna-Bewusstsein beginnen. Durch das Mondlicht wird alles Gemüse genährt. Das Mondlicht ist so wohltuend, dass die Menschen leicht verstehen können, dass sie nur durch die Gnade des höchsten persönlichen Gottes Krishna leben. Ohne seine Gnade kann es keine Sonne geben. Ohne seine Gnade kann es keinen Mond geben. Und ohne seine Gnade kann es kein Feuer geben. Und ohne die Hilfe der Sonne, des Mondes und des Feuers kann niemand leben. Dies sind einige Gedanken, um das Krishna-Bewusstsein in der bedingten Seele zu erwecken. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gauravartavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Meine heutige Vorlesung findet statt in der Serie von Vorlesungen. Sie heißt ein grundlegendes Verständnis von unserer Beziehung zu Krishna. Ich möchte jedoch vorher noch ein wenig eure Aufmerksamkeit auf diesen Text fixieren. Ich lese ihn einmal noch vor. Yad Aditya Gatang Tejo Jagat Basayate Kilam Yad Chandramasi Yachagno Tatejo Vidi Mamakam. Das Licht der Sonne, das die Dunkelheit der ganzen Welt vertreibt, kommt von mir, auch das Licht des Mondes und das Licht des Feuers kommen von mir. Im sechsten Vers dieses Kapitels hat Krishna einen total interessanten Punkt gemacht. Er hat gesagt, dass sein spirituelles Reich, das Reich Gottes, nicht von dem Licht der Sonne aus dieser Welt erleuchtet wird, auch nicht von dem Licht der Mond aus, des Mondes aus dieser Welt und auch nicht von Feuer oder Elektrizität. Hat er also davon gesprochen, dass das Königreich Gottes völlig transzendental zu den Leuchtkörpern dieser materiellen Welt ist. Er hatte dann gesagt, dass diejenigen, die es erreichen, nie wieder in die materielle Welt zurückkehren. Wir sind gerade erst angefangen. Das waren einige grundlegende Aussagen in dem 15. im 6. Vers des 15. Kapitels. Im nächsten Text dann ist Krishna auf einen Tatbestand eingegangen, der sehr, sagen wir einmal, sehr bewegend ist. Krishna hatte davon gesprochen, wie das Lebewesen, was nicht in diese spirituelle Welt zurückkehrt, die er gerade gekennzeichnet hat, was das Lebewesen zu erwarten hat, nämlich die Wiederholung von Geburten und Toten in der materiellen Welt, Samsara. Also wer nicht interessiert daran ist, dieses spirituelle Königreich zu erlangen, was aus sich selber herausreicht, er muss mit dem Kreislauf der Geburten und Tode sich abfinden. Und dann hatte er am Ende, hatte er kurz erklärt, wie das Lebewesen einen alten Körper aufgibt und einen neuen annimmt. Und dann hatte er gesagt, dass selbst dieses Thema noch zu hoch ist für die gewöhnlichen Menschen. Es ist zu hoch für die gewöhnlichen Menschen, an das Königreich Gottes zu denken, als das Ziel ihres Lebens, was sie auf der Reise ihres Lebens erreichen. Und es ist auch zu hoch, das heißt zu schwierig, für die meisten Menschen zu verstehen, wie sie gezwungen werden, Geburt und Tod in der materiellen Welt zu nehmen. Und jetzt macht Krishna einen Punkt, der auch für die gewöhnlichen Menschen verständlich ist, der ein grundlegendes Verständnis vom Gottesbewusstsein erlangt. Wenn Sie schon nicht das Königreich Gottes verstehen können, wenn Sie schon nicht verstehen können, wie Sie ewig sind in diesen und durch verschiedene Körper hindurchgehen, dann können Sie doch eines verstehen. Sie brauchen Licht, um zu sehen. Sie brauchen Hitze, um zu kochen. Und Krishna sagt, seht, das bin ich. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur sagt, dass hier in diesem 12. Kapitel Krishna wohltätig zu den unverständigen Dummköpfen ist. Die nicht das Königreich Gottes verstehen können, die sich selber nicht verstehen können, die einfach nur essen und schlafen. Er sagt, wisst ihr, ich bin das Feuer, auf dem ihr eure Speisen kocht. Ich bin das Licht der Sonne. Ich bin das Licht des Mondes. So offenbart Krishna sich in Dingen, von denen wir völlig abhängig sind, auf die wir völlig angewiesen sind. Und zwar zunächst einmal auf der kosmischen Ebene und dann auf der individuellen Ebene. Er spricht erstmal von den Planeten, Sonne, Mond und der Agni. Dann spricht er davon, wie er in alle Planeten eingeht, auch in das Raumschiff Erde und es in ihrer Bahn hält, diese Planeten in ihrer Bahn hält. Und dann wird Krishna wahnsinnig privat. Dann wendet er sich daran, erklärt er, wie wir ihn verstehen können bei unserer Lieblingstätigkeit. Das bezieht sich auf Menschen, die nichts von Krishna wissen und auch von Menschen, die von Krishna etwas wissen, nämlich dem Essen. Er sagt, ich bin das Verdauungsfeuer in den Körpern aller Lebewesen und ich vereinige mich mit der Lebensluft der Ausströmenden und der Einströmenden, um die vier Arten von Nahrung zu verdauen. Ich glaube, dass unser Amavasya Mataji, die viel gekocht hat und das Kochen überschaut, sich manchmal freute über den kräftigen Appetit der Gäste, nicht? Du kannst meditieren über Krishna, das ist das Verdauungsfeuer, was du so bewunderst vielleicht in den jungen Menschen, nicht? Das ist Krishna. Habt ihr schon mal gegessen und nichts verdaut? In Indien erlebt man es manchmal, dass man nicht richtig verdauen kann und dann nützt einem die Nahrung nichts. Man kann keine Energie rausziehen. Das Verdauungsfeuer ist so wichtig, wenn das ausgeht, dann hat man nicht mal Freude, wenn der verheißungsvolle Dreisilber Prasadam erklingt. Man kann da nichts mit anfangen. Das ist Krishna, der dieses Verdauungsfeuer ermöglicht. Dann sagt er im Vers 15, dass wir auch beim Sprechen auf ihn angewiesen sind. Ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommen Erinnerung, Wissen und Vergessen. Krishna spricht, wie er auf der physischen Ebene, also gegen, sagen wir mal, auf der kosmischen Ebene in unserer Umgebung wahrgenommen werden kann, wie er auf der physischen, der körperlichen Ebene wahrgenommen werden kann, nämlich als Feuer der Verdauung und als ein- und ausströmende Luft, die wir in der Atmung, auf die Atmung sind wir auch völlig angewiesen, yogisch. Was würdest du ohne Atmung tun? Aufhören zu leben in diesem Körper. Das ist auch Krishna. Und dann sagt er, wie er auch bei unseren intellektuellen oder mentalen Bemühungen gegenwärtig ist, nämlich beim Denken, beim Erinnern. Jedes Mal, wenn wir sprechen, erinnern wir uns an einen Wortschatz, einen passiven wie auch aktiven Wortschatz. Mein Hamburger Deutsch ist im passiven Wortschatz untergesungen, aber wenn ich in Hamburg komme, dann spüre ich mich plötzlich angetrieben, im Beten Platz zu snacken, ein wenig Plattdeutsch zu sprechen. Diese Erinnerung kommt von Krishna. Das kann ich sonst nirgendwo machen und halte es auch nicht für besonders wichtig, ehrlich gesagt. Erinnerung, Wissen und Vergessen. Auch das kommt von Krishna. So, wenn wir über Krishna nachdenken, wenn wir über unsere Beziehung zu Krishna nachdenken wollen, wir hatten gestern ein Ausrufezeichen in die Zuhörerschaft geschleudert. Wir hatten gesagt, es ist ein Skandal, wenn wir nicht unsere Beziehung zu der wichtigsten Person, nämlich Krishna, kennen und uns in diesen stattdessen in hauptsächlich in anderen Beziehungen aufhalten. Nicht? Heute möchte ich sagen, wie wir im zweiten Teil, wie wir anfangen können, über unsere Beziehung zu Krishna nachzudenken. Wenn du die Sonne siehst, denk an die Strahlen, denke an Krishna dabei. Im Frühling, wenn du siehst, wie die Kirschblüten aufgegangen sind, das ist so schön, auch in Hamburg. Und ich habe auch diese Rhododendronblüten gesehen und diese Bäume, die mit diesen fast lotusähnlichen Azaleen heißen, die, glaube ich, übersät worden sind. Wie bitte? Sorry, ich hatte den einen anderen, hatte was gehört, was vielleicht... So, denkt über Krishna nach, wie er sagt, ich bin der blütentragende Frühling. Wenn ihr Wasser trinkt nach einem verschwitzten Harinam, wo ihr getanzt habt und dieses Wunder des kühlenden Nasses erfährt, was eure Zunge beruhigt und euren Organismus in Harmonie versetzt, denkt darüber nach, wie Krishna sagt, ich bin der Geschmack im Wasser. Ich kann mich deutlich daran erinnern an eine Vorlesung, die Srila Prabhupada in Stockholm gegeben hatte, wo ein großer Teil der Zuhörerschaft aus Trinkern bestand. Und wenn ihr Trinker seid, sagte Srila Prabhupada, voller Enthusiasmus bebender Stimme, wenn ihr Trinker seid, denkt nach, dass der Geschmack im Wein Krishna ist. Nicht Krishna sagt, ich bin die Essenz in allem. Was begeistert den Trinker am Wein, diesen suffisanten Geschmack. Wenn ihr Trinker seid. Gestern hatte ich ein nices Gespräch mit Devotis, die gesagt hatten, wie sie in der Natur, in der schönen Natur, sich Krishna sehr nahe fühlten, weil sie darüber meditierten, wie Krishna in dieser Natur repräsentiert ist, die ja von ihm ausgeht, diese Natur, wie die Strahlen, so sagt das Vishnu Purana, von einem Feuer ausgehen. Das ist eine Repräsentation Krishnas. Wie die Strahlen, die eine Repräsentation des Feuers sind, ist diese Natur eine Repräsentation Krishnas. Eines meiner Lieblingslilas von Srila Prabhupada bezieht sich auch darauf, Krishna eben in seiner Schöpfung zu sehen und so über unsere Beziehung nachzudenken. Srila Prabhupada hatte mit einigen Devotees eine Predigertour durch Südindien beendet und sich im Ashram eines Gottbruders zurückgezogen, um ein wenig zu, sagen wir mal, Kraft aufzutauchen, ein wenig zu pausieren. Und er hatte die Devotees dann zur Erholung in das Meer geschickt, was da direkt vor dem Ashram oder in der Nähe des Ashrams war. Sie hatten dann gebadet in diesem wunderschönen indischen Ozean mit den großen Sandstränden, die von Palmen besäumt waren, die sich im Winde wiegten. Und es war sehr, sehr schön. Und ein etwas unreifer Devotee kam eines, so nach einigen Tagen, zu Srila Prabhupada und sagte, Srila Prabhupada, ist das nicht Maya? Wir genießen diese sonnenbeschienenen Strände, nicht fast wie die Neckermanns Katalog angekündigt werden, reisen sie mit Neckermann an die Gefilden ihrer Fantasie und so weiter. Ist das nicht Maya? Illusion. Prabhupada sagte, wo ist Maya? Das Auge, die Sonne ist das Auge Krishnas. Die Palmen sind die Haare auf dem universalen Körper Krishnas. Die sanft wiegende Brandung ist der Magen des Herrn. Wo ist Maya? Ich kann nur Krishna sehen, sagte Prabhupada. Wo ist Maya? So, wenn wir anfangen wollen, unsere Beziehung zu Sri Krishna mehr zu entwickeln, können wir auf diese Weise über Krishna nachdenken. Eine andere Möglichkeit, über unsere Beziehung zu Krishna nachzudenken, ist darüber nachzudenken, wie Krishna seine Devotees versorgt. Im 9. Kapitel der Bhagavad Gita erklärt Krishna, dass er für seine Devotees sorgt. Ananyas Chintayantumang, Yenamang Upasate. Nicht? Er sorgt sich wirklich für seine Devotees. Er gibt denen die Dinge, die notwendig sind. Mir fiel heute auf beim Harinam. Ich war zuerst ein bisschen so, dachte ich, hier ist bestimmt kein guter Platz zum Chanten, weil es so viel HSV-Sportler gibt. Nicht? Und die immer so betrunken sind. Aber ich merkte dann, einmal was jetzt zu ihnen rüberging, well, ist eigentlich ein guter Platz zum Chanten, die sind am tiefsten gefallen, die müssen am meisten den Heiligen Namen hören. Und es war eine sehr ruhige Atmosphäre, also sehr nicht, also eine, ja, manchmal gab es zwei verschiedene Klangschwingungen, aber Matril und eine Spirituelle, aber es war eine, Krishna hat gesorgt, oder einmal, ich weiß noch, da wurde ich im kroatischen Fernsehen interviewt. Glauben Sie an Wunder, sagte der Interviewer. Und ich sagte, ja. Und will mal gar nicht so esoterisch anfangen. Unser Auto war, wir sind in einem, und da habe ich erzählt, wie wir mit unserem Auto nach einer Stadt Virovitica gefahren sind und das Auto einen Schaden hatte und nicht mehr weiterfahren konnte. Aber direkt, wir mussten den Wagen dann auslaufen lassen. Und er hielt ihn direkt an in der Wildnis vor einer Autoreparaturwerkstatt. Und ich habe dann gebeten, die Leute sich das anzuschauen. Und sie sagten, wir schauen gar nicht rein, das ist ein Ford, den sie fahren. Wir haben nur Sastava und Yugo. Und haben sie doch sich das angeschaut und gemerkt, dass ein ganz wichtiges, rares Ersatzteil fehlte. Das war rausgefallen durch Rost. Und dann sagte ich, können Sie nicht mal nachgucken, vielleicht haben Sie das gerade. Also, wir haben nur Yugo und Sastava zum zweiten Mal. Och, schauen Sie doch mal nach, man kann nie wissen im Leben. Und dann schauten sie nach und kam dann, nach 10 Minuten kam der Chef mit großen Augen, die rollten zurück und brachte eben dieses ganz verrückte Ersatzteil, was man normalerweise auch gar nicht auf Lager hat, von Ford rein und wurde reingesetzt und dann konnten wir sofort mit 100 Sachen weiterfahren und rechtzeitig noch zum Programm kommen. Und ich habe gesagt, ja, Krishna sagt in der Gita, dass die Devotees, dass er seine Devotees versorgt. Er gibt ihnen das, was sie brauchen, so sagt es wörtlich, und erhält das, was sie haben. Allerdings muss man an diesem Punkt sehr vorsichtig sein. Ich weiß noch, als ich in der Zeltmission einer christlichen Predigerveranstaltung war, vor 26 Jahren oder so, da kamen dann Leute und bezeugten Jesus. Ja, ich ging zum Aldi, es war kein Parkplatz frei und dann zeigte mir Jesus meinen Parkplatz. Da wurde mir ein bisschen mulmig zumute. Können wir wirklich Jesus so auf unsere Ebene ziehen, war meine Frage damals. Wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir Krishna nicht sozusagen unser Gottesbild oder Gottesverständnis nicht, sagen wir mal, nicht falsch sehen. Krishna ist niemals der Diener oder sollte niemals als unser Diener verstanden werden. Der Lieferant oder Laufbursche für unsere Wünsche sozusagen. Dass wir denken, oh, jetzt wünsche ich mir mal einen besonders guten Treffer in der Lotterie. Und weil Krishna sagt, dass er ja für seine Devotees sorgt, da wird er mir schon die richtige Zahlenkombination da geben. Oder ich, jetzt bin ich vor einer Prüfung in der Universität, jetzt wird mir Krishna doch hoffentlich, weil ich gut gechantet habe heute Morgen, da die nötigen Einfälle geben, die ich brauche, um die Prüfung zu bestehen. Nun, das waren also zwei Möglichkeiten, sich grundlegend unsere Beziehung über Krishna bewusst zu werden. Dass Krishna sich in die Natur erweitert und uns auf der kosmischen Ebene, der physischen Ebene und der mentalen Ebene begegnet. Also der Sonnenschein, als das Verdauungsfeuer, der Atemprozess und als die Erinnerung und so weiter. Nicht? Das ist etwas, worüber wir nachdenken können. Und dann habe ich darüber gesprochen, wie Krishna uns Devotees versorgt. Ein Devotee sagte mir einmal, Krishna ist mein Freund, denn er gibt mir Prasada. Das ist eine grundlegende, wie soll ich mich ausdrücken, ein grundlegendes Gottesbild, ein sehr grundlegendes. Aber es ist etwas, wie man anfangen kann. Dass man sieht, oh, der Frühling kommt, Krishna kommt. So kann man anfangen, über Krishna zu meditieren. Deswegen macht Krishna das im 15. Kapitel so klar, dass er erst über schwierige Dinge spricht, über weniger schwierige Dinge und dann ganz einfache Dinge über ihn zu meditieren. So können wir anfangen. Jetzt komme ich zum Abschluss noch an ein etwas, sagen wir mal, ein Verständnis von unserer Beziehung, was ich auf einer etwas höheren Ebene bringe. Ich möchte gerne meine müdeste Zuhörerin Katrin bitten, wenn du müde wärst, das ist sehr wichtig, dass du es verstehst, dann bitte aufstehen, damit du werdest sonst.
Jetzt bin ich auf jeden Fall wach.
Jetzt bist du auf jeden Fall wach. Ich wollte nicht, dass du mir böse bist, dass ich dich nicht. So. Wir müssen aber letztendlich verstehen, dass wir Krishnas persönliche Form nicht mit diesen, der Ausdruck ist, stumpfen Sinn sehen können. Das ist ganz wichtig. Ein stumpfes Messer kann nicht durch etwas durchdringen, ein Holz durchdringen oder so. So kann auch unseren stumpfen Sinne nicht, sagen wir mal, den Vorhang, der zwischen der bedingten Seele und Krishna und Gott existiert, durchdringen. Wir brauchen spirituell geläuterte oder geschärfte Sinne. Das ist ganz wichtig. Srila Prabhupada wurde einmal gefragt, das ist jetzt sehr, sehr interessant, kannst du Krishna sehen? Und Prabhupada zeigte auf ein Bild von Krishna und zeigte da. Und dann schauten wir alle auf das Bild und dann sagte Prabhupada, der gerade gesagt hat, da ist Krishna, nahm das alles wieder zurück und sagte, und wenn ihr Krishna seht, werdet ihr sehen, dass er ganz anders aussieht, als ihr ihn auf den Bildern gesehen habt. Versteht ihr? Er sagte, hier ist Krishna, wie er da auf der Flöte spielt, auf diesem wunderschönen Bild, das von russischen Devotees gemalt worden ist. Hinten, wenn ihr da schaut. Aber wenn ihr Krishna sehen werdet, werdet ihr ganz anders sehen. Krishna, wie wir sagen, hat eine blaue Hauttönung. Aber wenn ihr das seht, werdet ihr sehen, das leuchtet um Krishna. Wenn Krishna den Wald von Vrindavan betritt, werden alle Bäume sind plötzlich blau, weil das so stark leuchtet. Das gibt es nicht in dieser Welt. Wenn Sri Radhika den Wald von Vrindavan betritt oder durch die Gassen in Nandagram geht, wird alles in ein goldenes Licht getaucht. Unglaublich, ne? So aus sich selbst heraus leuchtend, wie eine Lampe könnte man sich das vorstellen fast. Also, aber wir sollten nicht solche armseligen Vergleiche dann herbeizitieren, nicht? So, wir können Krishna nur mit spirituell geläuterten Sinnen wahrnehmen. Atasi Krishna Nama Di Nabhavet Grayam Indriyai Sevan Mukhe Hi Jivado Svayameva Spuratyata. In der Übersetzung ins Deutsche sagt dieser sehr wichtige Text des Bhaktivinoda Sindhu: Abgestumpfte materielle Sinne können nicht Krishna sehen. Nur wenn die Sinne geläutert sind, was beginnt mit der Zunge, könnt ihr Krishna sehen. Nicht? Die Läuterung der Sinne fängt an mit zwei Zungenaktivitäten. So seltsam wie es klingt, sind es doch zwei Zungenaktivitäten, nämlich Chanten und Prasadam schmecken. Sehr wichtig, Prasadam zu schmecken. Es ist nicht unwichtig, sondern ganz im Gegenteil, von großer Bedeutsamkeit. So, dann, wenn unsere Augen also geläutert sind, dann können wir über Krishna sehen. Einmal sagte, so oft kamen Journalisten zu Prabhupada und sagen, kannst du uns Krishna zeigen, wir wollen ihn sehen. Einmal sagte Prabhupada, warum bestehst du darauf, dass wir Krishna mit diesen Unsinnsaugen sehen? Mit Unsinnsaugen meinte Srila Prabhupada die natürliche Begrenzung der Augen. Warum nicht Krishna hören? Durch den heiligen Namen. Überlegt euch bitte mal diesen Sinnzusammenhang. Ich habe einmal das angewandt. Ich hatte gerade ein Interview gegeben in Slowenien von einer Journalistin und war dann fertig und ging raus und musste noch gerade austreten und kam danach nochmal am Raum vorbei. Und da hörte ich die Journalistin, die inzwischen Sava Bhavanaprabhu interviewte, sagen, ja, aber niemand hat doch Gott gesehen. Das hörte ich so und dann überlegte sich Sava Bhavanaprabhu die Antwort und da ist mir was eingefallen. Da habe ich mich hinter der Tür versteckt und laut geschrien, Haribol, Haribol, Haribol. Es wurde dann mucksmäuschen still in dem Raum und jeder sich wunderte, was geschieht da, warum sagt da jemand immer Haribol? Und da habe ich so rausgefragt, existiere ich ja oder nein, Frau Journalistin? Sie können mich nicht sehen, nur hören. Existiere ich ja oder nein? Das ist eine einfache Frage, die eine einfache Antwort erfordert. Und sie lachte dann und sagte, you've got a point there. Du hast da einen Punkt. So ist das. Warum nur sehen? Seht ihr die Vögel? Nein, aber die tun da ihre Nachtgespräche führen, ihre kleine Nachtmusik hören. Die gibt's. Die sind da. So, wenn ihr Krishna eine Beziehung zu ihm sucht, fang mit den Ohren an, nicht mit den Augen. Was können diese Unsinnsaugen sehen? Können nicht mal die Vögel sehen. Sehr begrenzt durch Raum. Also wir sollen durchs Ohr Krishna wahrnehmen. Was würdet ihr da empfehlen? Wo würdet ihr da anfangen? Eure Beziehung zu Krishna zu entwickeln, über Krishna hören. Was hört ihr da besonders gerne? Was besonders geeignet, uns mit Krishna zu verbinden? Das ist so eine einfache Frage, dass man nicht darauf kommt, glaube ich.
Vajan,
ja, genau. Also der heilige Name. Ja. Nicht? Es geht um den heiligen Namen. Jeder kann in jedem Teil der Welt eine greifbare Beziehung zu Krishna etablieren durch das Chanten der heiligen Namen. Ich habe einmal von einem Mann gehört, der Srila Bhaktivinoda Thakur chanten gehört hat. Bhaktivinoda Thakur ist dieser spirituelle Meister, den Dominik da zeigt, nicht? Da auf dem Altar. Bhaktivinoda Thakur lebte damals in Navadvip, in seiner eigenen Behausung, und der Nachbar war ein Sannyasi und hörte den Thakur schon morgens um 3 Uhr chanten, es war eine rufenden Stimme. Bhaktivinoda Thakur hat so gechantet, dass er Krishna gerufen hat. Hare Krishna, ganz bewegt und ganz lange hat er gechantet, und wenn er manchmal müde wurde, hat er sich kurz hingesetzt, aber weiter gechantet im Sitzen. Hatte da so einen Steinstuhl, den kann man noch heute sehen, wo er denn gesessen hatte. Und Bhaktivinoda Thakur schreibt in seinem Gedicht Namen Mahatma, also die Lobpreisung des heiligen Namens. O du heiliger Name, was hast du aus mir gemacht? Du bist mein Ohr durch den Kanal des Hörens in mich eingedrungen und hast mich ganz und gar
wie von Sinnen werden lassen. Du hast mich dann genommen von dieser irdischen Ebene und mich nach Vrindavan gebracht und mir dort deine Form gezeigt, nämlich Krishna. Zuerst ist das Chanten, sagt Bhaktivinoda Thakur in diesem Gedicht, wie eine Blüte, die in der Knospe existiert. Eine Blüte, die in der Knospe existiert, zeigt noch nicht, die offenbart noch nicht ihren Wohlgeruch. Aber wenn sie weiter sich entfaltet, entströmt ihr dieser liebliche Blumenduft. Nicht? So ist es mit dem Chanten auch. Am Anfang mögen wir es für eine Wortkombination halten, eine Silbenkombination. Chanten wir jedoch weiter, werden wir irgendwann verstehen, wie der heilige Name nicht von Krishna getrennt ist. Wir werden, wenn wir dann chanten, Krishna in Goloka, wir werden in Vrindavan sein. Ja, in unser der heilige Name wird uns sogar unser Swarup zeigen, unsere ursprüngliche spirituelle Identität. Ist ja auch so ein Thema. Wer bist du yogisch? Hier in diesem Körper bist du der Sohn deines Vaters und in einem indischen Körper geboren. Aber du bist doch eine ewige spirituelle Seele. Vielleicht warst du da vor in Burma, davor vielleicht in Mongolen oder vielleicht in Amerika als Mediziner tätig. Nicht? Also, weißt du, was ich sagen möchte? Aber solange du noch nicht selbst verwirklicht bist, ist deine wirkliche spirituelle Identität gar nicht offenbart. Wir haben oft darüber meditiert, wer Prabhupada wohl sein könnte in seiner spirituellen Identität. Und er sagte dann, wenn ich es euch sagen würde, ihr würdet es nicht glauben können. Nicht? Das ist so ganz anders. Nicht? So, der heilige Name, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, wird der heilige Name uns nach und nach unsere grundlegende Beziehung zu Krishna, unsere ursprüngliche Beziehung zu Krishna offenbaren, indem er uns nimmt, sich uns offenbart als Krishna und wir uns dann in dem Augenblick auch in unserer ursprünglichen Identität erkennen. Wie sagt Srila Prabhupada so schön, wenn die Sonne aufgeht und sichtbar ist, siehst du dich selber auch. Oh ja, na ja, und nicht und schaust noch, ob die Füße dran sind und so weiter und so fort. So kannst du dich auch, wenn du mit Krishna verwirklichst, der sich in Form des heiligen Namens nach und nach offenbart, dich selber auch verstehen. Und deswegen heißt es, die materiellen Sinne können Krishna nicht wahrnehmen, aber wenn wir sie läutern, angefangen durch das Hören, dann können wir Krishna so verstehen, wie er ist. Krishna sagt es, Naham tishtami Vaikuntha Yoginam Hridayeshuva Mat Yatra Bhakta Gayanti Tata tishtami Narada. Ich bin nicht in Vaikuntha. Ich bin nicht in den Herzen der Yogis. Wo dann? Na, ich bin dort, wo meine Geweihten den heiligen Namen chanten. Narada. Tata tishtami, tishtami. Dort bin ich situiert, dort halte ich mich auf. So, deswegen möchte ich euch empfehlen, um eure grundlegende Beziehung zu Krishna zu etablieren. Fangt an mit der Schöpfung, denkt dann darüber nach, wie Krishna euch versorgt in eurem Leben und kommt schließlich dazu, zu verstehen, dass Krishna jenseits der materiellen Erfahrung ist, jenseits der materiellen Manifestation und dass er völlig spirituell ist. Dass wir ihn aber nur verstehen können, indem wir geläuterte Sinne haben, was wir erreichen können durch Chanten der heiligen Namen. So können wir anfangen, in unserer Beziehung zu arbeiten. Zu Krishna. Das ist sehr wissenschaftlich. Ich bin mir bewusst, dass ihr werdet es vielleicht noch mehrere Male hören, diese philosophischen Punkte durch das Lesen in Prabhupads Lektüre, Prabhupads Bücher. Aber wenn man wirklich anfangen will, ich will meine Beziehung zu Krishna wissen, muss man schrittweise vorgehen. Wir sind im Augenblick noch nicht, noch ein bisschen bedeckt vielleicht manchmal.
hoffentlich habe ich damit jetzt niemandem wehgetan. Also zumindest, ich will von mir mal sprechen, das ist das Sicherste. Nicht, da muss man, ja, dass er dann bewusst dran arbeitet, etwas dagegen zu unternehmen. Gut. Morgen Abend wird meine Endvorlesung sein. Meine letzte Vorlesung zu diesem Thema. Ich habe noch drei andere Vorlesungen, aber die Zeit reicht nicht aus und ich wollte morgens immer noch ein anderes Thema durchbesprechen. Werde ich darüber sprechen, was die Vorgänge sind, um seine Beziehung zu Krishna besser zu verstehen. Das waren jetzt erstmal zur grundlegenden Beziehung, aber dann werde ich noch detaillierter werden. Das ist morgen. Das wird die anspruchsvollste Vorlesung zu diesem Thema sein. Also, aber sehr lohnenswert. Also es ist verständlich. Morgen möchte ich auch sehr gerne meine Dia-Serie zeigen. Morgen sollten wir also fangen wir um Punkt 7 an. Morgen werden wir auch keine Harinamen machen, weil ich den Tag über Gespräche führen müsste und ein paar Arrangierungen machen muss. Und da würde ich euch sehr gerne bitten, um Punkt 7 fangen. Wollten wir anfangen? Ich werde dann eine kleine Vorlesung machen, also eine Vorlesung geben über das Thema. Und dann wollte ich abends Prabhupada in Deutschland zeigen, Dias. Das ist bestimmt sehr, sehr nice. Könnt ihr euch auch euren Eltern Bescheid sagen, die wollen bestimmt Prabhupada in Deutschland mal erleben. Also in Dias zumindest, oder? Gut, ich bin jetzt natürlich schon ein bisschen spät, weil wir so lange gesungen haben und so spät begonnen haben, aber sind noch irgendwelche Fragen? Ja, Dominik?
Ja, und zwar hast du gesagt, wir sollen Krishna nicht zu unserem Diener machen, aber wenn ich jetzt so, ich danke, also ich meine, wenn jetzt so ein Parkholz zum Beispiel in der Stadt,
ist ganz besonders relevant für dich.
Ne? Ja, das war wirklich ein Geschenk und ich habe hinterher einfach, also danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, so schnell zu parken, dass ich schnell zum Harinam kann.
Ja.
Und wo ist da der Unterschied? Also wenn ich jetzt Krishna dafür danke oder für Prasadam oder so, das ist doch dann auch... Also
das ist gut, ja, aber das heißt ja nicht, dass du Krishna zum Diener gemacht hast. Krishna hat dir etwas gegeben und du bedankst dich dafür. Was Krishna zum Laufburschen macht, bedeutet, gib mir jetzt die Zahlen für das Lotterie und gib mir jetzt den Parkplatz, sonst habe ich eine schwere Vertrauenskrise und werde morgen bis 9 Uhr schlafen und nicht chillen. Nicht so, solche Erpressungssachen. Ja, ihr lacht, aber das ist durchaus schon da gewesen in religiösen. Ich habe das mal gesehen. Ich hatte in Zürich gechantet und da kam so einer an. Das ist ein sehr klassisches Beispiel. Es war einer aus der Gemeinde, der kam dann an und zwar 7:15, die Detis waren noch geschlossen, weil sie umgezogen wurden. Aber der kam an und bevor ich mich überhaupt umdrehen konnte, also ihm sagen konnte, es geht nicht, hatte der den Vorhang geöffnet und hat Krishna angeschaut, schnell gebetet und ist so, ich weiß gar nicht, man chantet da und hoffentlich geht er nicht am Altar oder macht irgendwas Verrücktes. Das war die erste Reaktion. Aber nein, der war ganz und gar ernst, seriös, macht den Vorhang auf, betete und machte ihn dazu und ihn raus. Und mich interessierte, was ihn bewegte. Goethe sagte einmal, für den Menschen ist der Mensch immer noch das Interessanteste. Nicht? Und so habe ich das Chanten kurz unterbrochen und wollte sehen, was denkt er sich eigentlich dabei? Nicht? Ja, sagte er, ich weiß eigentlich schon, dass später geöffnet wird, aber ich habe es früher schon geöffnet. Ich muss heute eine Prüfung machen. Und da habe ich jetzt noch schnell den Darshan gehabt. Das ist bestimmt nutzbringend zum Bestehen dieser Prüfung. Nicht? Und da habe ich gedacht, ja, der hat die Laufburschen-Mentalität. Also Gott ist sein Diener, nicht umgekehrt. Nicht? Das gibt es doch, ist doch vertreten im menschlichen Denken, diese Haltung. Aber es ist, ja, du solltest dich total bedanken für den Parkplatz, vielleicht nicht Tränen überströmt auf der Mönckebergstraße zusammensinken. Danke, in diesem norddeutschen Hölle hast du mir eine Oase gegeben, Krishna, nicht so, aber doch, ja, Weißt du, es ist ein Unterschied, dankbar zu sein, was Krishna, für das, was Krishna einem gibt, und Krishna fast zu erpressen, einem etwas geben zu müssen. Oder Boris. Sehr gut, gut gefragt. Das Hören ist nicht so sehr begrenzt. Srila Prabhupada gibt das Beispiel von einem Schlafenden. Dem könntest du ein gutes Buch vorhalten mit durchaus interessanten Textstellen, aber er wird da nicht groß reagieren. Aber wenn du sagst, Hermann, wer ist wieder der Letzte? Nicht, dann steht er auf, nicht? Und so weiter. Dann erreicht ihn durch das Ohr, erreicht selbst ein Schlafenden noch. So, deswegen ist nun Krishna ist sehr, sehr gütig erschienen in einer Form, wie wir mit diesem Ohr ihn wahrnehmen können, nämlich den heiligen Namen. Er ist auch erschienen in einer Form, wie wir ihn sehen können, nämlich den transzendentalen Bildgestalten. Doch, wenn wir einen Vergleich anstellen würden, welcher Prozess in diesem Zeitalter, ich spreche jetzt von diesem Zeitalter, machtvoller ist, um einen zu läutern und einen, sagen wir mal, zu die Verbindung mit Krishna zu geben, dann ist der heilige Name doch noch wichtiger als die Deity-Verehrung. Jiva Goswami sagt, dass Deity-Verehrung auch wichtig ist, aber dass sie unbedingt begleitet werden sollte mit dem also sagen wir mal, dass dort auch der heilige Name drin gechantet werden. Das machen wir zum Beispiel in unserer Deity-Verehrung. Wir singen für Krishna oft den heiligen Namen in den verschiedenen Arati-Zeremonien und so weiter und so fort. Wir folgen damit Jiva Goswamis Unterweisung. Ja, der heilige Name, das ist Krishna. Deswegen sagt Lord Chaitanya, oh heiliger Name, ich kann nicht verstehen, was für eine unendliche Güte. Nein, wie gesagt, Krishna, in deiner Güte hast du uns deine heiligen Namen gegeben, wie Krishna, Govinda und so weiter, in die du alle deine Kräfte eingelegt hast. Alle Kräfte sind die Icha Shakti. Icha Shakti heißt Wünsche, die Wunschkraft. Also wenn Krishna sich etwas wünscht, ist es schon erfüllt. So ist es auch bei jemandem, der chantet, der auf der Ebene der des reinen Chantens ist, dem werden die Wünsche von Krishna erfüllt. Diese Icha-Shakti ist da drin, diese wunscherfüllende Kraft. Deine Kriya-Shakti hast du da reingehen lassen, das ist die Kraft, etwas zu tun. So hast du alle deine Energien und noch einige mehr in den heiligen Namen eingehen lassen. In deiner grundlosen Güte. Nicht? Also deswegen ist der heilige Name, insbesondere in diesem Zeitalter des Kali-Yugas, ganz, ganz wichtig. Es war auch Lord Chaitanya Mahaprabhu, wenn er gepredigt hat, hat er hauptsächlich über den heiligen Namen gepredigt. Und mir wurde das heute so bewusst. Ich war ja, schon sagte, das erste Mal nach langer Zeit, nach einer gesundheitsschweren Krise, auf der Straße, und das erste, was ich war, weil ich so sensibel geworden bin durch die Sache, ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Auf so eine, diese Atmosphäre, die nimmt man nach so einer Sache viel, viel deutlicher wahr, ungefähr 10-mal so klar kann man diese feinstofflichen Dinge sehen nach so einer gesundheitlichen Sache, wie ich sie gehabt habe. Da fühlte ich mich doch sehr wie ein Reh, was in der Großstadt gelandet war, nicht sehr fehl am Platze. Und dann habe ich doch gebetet, dass Krishna unseren Harinam doch gerne in Empfang nehmen möchte. Und ich sah dann, wie die Atmosphäre irgendwie durch das Chanten der heiligen Namen so ausgeglichen wurde. Du hattest das auch wahrgenommen, wie du hattest das richtig registriert, wie durch die Devotis plötzlich Ruhe verbreitet wurde, selbst in unruhigen Elementen und Gemütern. Und ich habe gemerkt, was ist für diese Leute für eine Chance, zu einem spirituellen Erwachen zu kommen. Die müssen den heiligen Namen hören. Das ist wirklich... Und vielleicht Passaden kriegen. Lakshmi Sahar hat mir gesagt, dass er am Hauptbahnhof einmal in der Woche
Prasadam verteilt an die ja, gefallenen Seelen. Gut, dann würde ich sagen, wir haben fünf, vielleicht die letzte Frage noch. Und Sie haben auch noch eine Frage?
Ja, ganz kurz für zwei.
Gut.
Kenne ich morgen.
Kommen Sie morgen Abend auch? Besser jetzt, weil morgen Abend wird länger wegen den Dias. Hättest du was dagegen? Wir nehmen deine Frage auch noch an, aber dann Schluss. Aber wir werden unser Vater erst den Vorrang geben. Ja, bitte.
Ich habe in Ramcharitmanas gelesen.
Ja.
Damals der Ram wollte gegen Ravana einen Krieg führen.
Mhm.
Und da war ein großes Problem, dass die Brücke von Trivandrum, ganz unten Indien bis Sri Lanka, damals war Sri Lanka, wie soll die Brücke wird gebaut?
Ja.
Da haben die alle, Bali sagte, ja, wir schmeißen alle Steine. Wie sie jetzt eben erklärt haben, hören,
ja,
ja, dann Steine, die haben ihn mehr geschmissen, den
ja.
Busha. Und das war kaum möglich, dass sie wie lange brauchen, dass die, bis die Brücke fertig
ja.
ist. Da kommt der Hanuman und sagt, die anderen haben gesagt, Ram, bist du mit uns? Er steht doch hier. Der Hanuman sagt, nein. Ram ist einfach. Der Name. Er hat Hanuman, die haben die Stift genommen, ein Ram geschrieben auf uns.
Auf die Steine, ja.
Die weggeworfen. Ne? Ja. Und die waren geschwommen.
Ja.
Und die Brücke war fertig.
Ja.
So meine Frage ist, von Hören und Schreiben, was ist der Unterschied? Ich meine, wie kam das, die Steine einfach flöten konnten?
Ja, dass die schwimmen konnten. Die Steine konnten schwimmen, weil hier der heilige Name Rama auf die Steine geschrieben wurden. Durch Krishnas oder auch Ramas Kraft schwimmen die Planeten sozusagen im Weltall. Die treiben im Weltall in ihrer Weltbahn. Und so ist auch durch die Kraft des heiligen Namens sind die der aufgeritzt wurde auf diese Steine, sind die geschwommen, weil der heilige Name nicht verschieden ist von Krishna. Wenn man also den heiligen Namen hört, hat man mit Krishna durch das Ohr Gemeinschaft. Und wenn man ihn aufritzt auf einen Stein, auch dann ist der Rama dort und kann ist durch seine Gegenwart da und hält die Steine. Sie werden sich freuen, ich habe auf einer Reise nach Dwaraka solche schwimmenden Steine gesehen, mit eigenen Augen, die noch von der Brücke kommen. Die werden verehrt in Bet Dwaraka, in der Insel, die noch übrig geblieben ist von dem versunkenen Dwaraka. Die sind Tempel gekommen.
Er war selbst da, er konnte es so mit Maya. Also
er hätte das, Rama hätte das auch machen können, er hätte auch so sagen, schwimmt jetzt Steine. Kein Problem durch seinen Wunsch, aber er hat es vorgezogen, zu zeigen, wie stark sein heiliger Name ist. So wurde das Lila also auf diese Weise gestaltet, dass die das auf die Steine geschrieben haben. Aber sie haben völlig recht. Lord Rama hätte einfach hätte das einfach den Steinen befehlen können. Nicht, die sind ja seine Energie, die materielle Energie ist Ramas Energie oder Krishnas Energie. Aber er hat hier ein Lila zeigen wollen, wie machtvoll sein heiliger Name ist. Und sich somit zurückgehalten. Erstmal. Und gesagt, das muss darauf. Und Hanuman hatte gesagt, der Name muss darauf geschrieben werden. Dann schwimmen sie. Und so hat Lord Rama das, seinen Heiligen, das gezeigt, wie wichtig sein heiliger Name ist. Und wie stark. Ja, schön. Schön, dass Sie sich daran erinnern. Es gibt jetzt übrigens ein Zeichen über das ganze Ramayana, wo das auch, diese Episode auch vorkommt.
Ich habe in vielen Jahren gelesen.
Ja. Ja? Ja. Dein Name fängt mit A an, aber wie weit?
Agraya.
Agraya natürlich, wie sonst. Ja.